Herzlich willkommen zum heutigen Employment Talk. Mein Name ist Markus Behrendt, ich bin Partner bei Allen & Overy und leite die Arbeitsrechtspraxis in Deutschland. Und heute möchten wir uns, wie schon eingangs erwähnt, mit dem Hinweisgeberschutzgesetz beschäftigen, das, wie Sie alle möglicherweise wissen, seit noch nicht so wahnsinnig langer Zeit die Anforderungen an Arbeitgeber in Deutschland ein wenig verändert haben. Ich bin nicht allein, sondern ich bin heute hier zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus unseren Büros in Düsseldorf, München und Frankfurt. Isabel Joost und Beatrice Hotze aus unserem Münchner Büro stehen mir heute für die arbeitsrechtlichen Fragen zur Seite. Katharina Glückler, unsere Datenschutzrechtsexpertin aus dem Düsseldorfer Büro, beantwortet hoffentlich alle schweren und nicht so schweren Fragen zum Datenschutz, die ich zu stellen habe. Und David Schmid aus unserem Frankfurter Büro, Experte für Investigations und alle in dem Zusammenhang stehenden rechtlichen Themen, wird uns Rede und Antwort stehen zu den praktischen Auswirkungen auch so ein bisschen. Was hat denn eigentlich das Hinweisgeberschutzgesetz in der Praxis auch für Auswirkungen, wenn es mal zu einer internal investigation kommt? Vielen Dank, dass Sie alle da seid und noch einmal an Sie. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Ich würde vorschlagen, wir machen gar nicht so wahnsinnig eine große Einführung, sondern starten direkt mit den Themen. Es ist 12.35 Uhr, das Wetter ist großartig, ich glaube überall in Deutschland. Möglicherweise können wir das zu vermittelnde Wissen in einer Kürze vermitteln, die es uns allen erlaubt, 5 Minuten vorher abzuschließen. Aber wenn dem nicht so ist, dann hoffen wir trotzdem, dass es spannend bleibt. Zum Organisatorischen noch ein Satz. Während des Calls sind alle Zuhörerinnen und Zuhörer automatisch auf Mute gestellt. Das heißt, sollten Sie Fragen zwischendurch haben, dann können wir sie leider nicht hören. Wenn Sie solche haben, können Sie die aber natürlich allen von uns im Nachgang stellen. Wir werden uns bemühen, die auch zeitnah und zu aller Zufriedenheit zu beantworten. Wer Kolleginnen und Kollegen hat, die heute nicht dabei sein können, der Employment Talk wird aufgezeichnet und im Nachgang zur Verfügung gestellt, sodass er geteilt werden kann. Sie werden ihn auch finden auf unserer internen Arbeitsrechtsseite, die Sie hoffentlich alle kennen. Da finden Sie wahnsinnig viele tolle Informationen und bei Rückfragen können Sie da dann noch auch nochmal nachhören. Doch fangen wir an. Das Hinweisgeberschutzgesetz, das war eine unglaublich schwierige Geburt, wie ich finde, hat ja wahnsinnig lange gedauert, unglaublich viele Prozesse durchlaufen, bis es dann endlich mal in Kraft getreten ist. Und seit Anfang Juli 2023 sind Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verpflichtet, ein Hinweisgebersystem einzurichten. Meine erste Frage, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass es ja ein langer Prozess war und es ist ja jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, am 1. Juli hoch, jetzt müssen wir plötzlich was machen, sondern das wussten eigentlich alle, weil es eben auf EU-Recht fußt. Viele Unternehmen sind dann schon in einem Gehorsam vorausgeeilt, im Voraus einen Gehorsam vorangeschritten, sagen wir so, und haben bereits Systeme implementiert. Isabel, für diese Unternehmen, müssen die jetzt seit Anfang Juli neue Systeme implementieren oder können die bereits bestehenden Meldestellen gegebenenfalls auch einfach weiter genutzt werden?
Ja, danke Markulf und auch herzlich willkommen an alle Zuhörer. Ja, also sofern die bereits bestehende Meldestelle den gesetzlichen Anforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes entspricht, spricht natürlich nichts dagegen, diese auch weiterhin zu nutzen. Die interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz muss insbesondere folgenden Bedingungen erfüllen. Die Meldestelle muss zumindest den eigenen Beschäftigten sowie dem Arbeitgeber überlassenen Leiharbeitnehmern offenstehen. Des Weiteren müssen Meldungen mündlich oder in Textform möglich sein. Auch wichtig, nur die für die Entgegennahme und Bearbeitung der Meldungen zuständigen sowie die sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben unterstützenden Personen dürfen Zugriff auf die eingehenden Meldungen haben. Das ist insofern nichts Neues, denn das entspricht auch bereits datenschutzrechtlich oder den datenschutzrechtlich erforderlichen Zugriffskontrollen auf einer Need-to-Know-Basis nach der Datenschutzgrundverordnung. Es handelt sich also mehr um eine Klarstellung als um eine Neuerung. Zum Datenschutz sagt aber, wie du schon erwähnt hast, unsere Kollegin Katharina Glugler im Anschluss noch etwas. Eine weitere Anforderung an die interne Meldestelle ist, dass die mit den Aufgaben der internen Meldestelle beauftragten Personen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig sein müssen und sie müssen über die notwendige Fachkunde verfügen. Etwas komplizierter stellt sich die Situation nun dar, wenn in einem Konzern lediglich eine zentrale Meldestelle für alle zugehörigen Unternehmen eingerichtet ist, also nicht jedes der Konzernunternehmen, das in den Anwendungsbereich fällt, über eine eigene Meldestelle verfügt. Nun ist es so, der Wortlaut und die Gesetzesmaterialien des Deutschen Hinweisgeberschutzgesetzes lassen es zu, dass Konzerne eben nicht für jedes ihrer Unternehmen, das in den Anwendungsbereich fällt, ein eigenes Meldesystem einrichten müssen. Vielmehr kann, so zumindest der deutsche Gesetzgeber, für diese auch eine unabhängige Stelle bei einer anderen Konzerngesellschaft, also zum Beispiel bei der Muttergesellschaft oder bei der Tochtergesellschaft, installiert werden. Und es genügt somit eine zentrale Meldestelle innerhalb des Konzerns. Das Ganze ist aber leider nicht ganz unumstritten. Teilweise wird nämlich vertreten, dass dieses sogenannte Konzernprivileg gegen die Vorgaben aus der Whistleblowing-Richtlinie verstößt und daher unwirksam ist. Das Hinweisgeberschutzgesetz beruht ja auf dieser Richtlinie und setzt sie um. Die EU-Kommission hatte nämlich in mehreren Stellungnahmen erklärt, dass jede eigenständige juristische Person, also auch jedes Konzernunternehmen, das in den Anwendungsbereich des Gesetzes fällt, ein eigenes Hinweisgeberschutzsystem einrichten muss. Diese Auffassung führt aber jetzt rein praktisch zu einem völlig absurden Ergebnis, denn das würde bedeuten, dass jedes Konzernunternehmen denselben externen Dritten als interne Meldestelle benennen kann. Das heißt, alle Konzernunternehmen könnten zum Beispiel denselben externen Rechtsanwalt zur internen Meldestelle machen. Der interne Syndikusrechtsanwalt des Konzerns könnte diese Stelle im Konzern jedoch nicht übernehmen. Sie hören schon, also führt in der Praxis zu sehr absurden Ergebnissen. Wir gehen daher im Ergebnis davon aus, dass die Zulässigkeit des Konzernprivilegs letztlich wohl gerichtlich festgestellt werden wird. Bislang ist die Situation allerdings höchstrichterlich nicht geklärt, was zu einer rechtlichen Unsicherheit führt. Bis es also zur höchstrichterlichen Klärung kommt, sollten Konzerne zur Vermeidung von Risiken daher nicht lediglich eine zentrale Stelle im Konzern einrichten, sondern diese jedenfalls zusätzlich bei jedem Konzernunternehmen implementieren.
Ja, okay. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass, wenn es denn zulässig wäre, auf Konzernebene irgendwo was einzuführen, was dann in den anderen Unternehmen nicht eingeführt werden muss, das natürlich auch Hintertüren öffnen könnte, ne? Insbesondere im Rahmen der Mitbestimmung. Also wenn man jetzt irgendwo auf Konzernebene irgendwo bei einer kleinen Holding, die vielleicht sogar im Ausland ist, wo kein Betriebsrat existiert, das einführt, kann man damit die Mitbestimmung bei den Tochtergesellschaften umgehen? Ich würde eher sagen, wahrscheinlich eher nicht, aber fragen wir doch erstmal grundsätzlich bei der Einführung eines Hinweisgeberschutzgesetzes. Unterliegt das überhaupt der Mitbestimmung? Kann der Betriebsrat da mitreden? Und wenn ja, wie wird er beteiligt?
Die klare Antwort ist ja. Die Einrichtung eines internen Meldesystems unterliegt eindeutig der Mitbestimmung des Betriebsrats. Dieser hat je nach Ausgestaltung der Meldestelle weitreichende Mitbestimmungsrechte im Hinblick auf die betriebliche Ordnung, sowohl im Hinblick auf die Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen. Insofern ist der Betriebsrat vom Arbeitgeber zwingend und, falls noch nicht geschehen, möglichst alsbald zu beteiligen. Wir haben seit Einführung des Hinweisgeberschutzgesetzes im Juli zahlreiche Anfragen von insbesondere global agierenden Mandanten erhalten, bezüglich der Einrichtung eines Hinweisgeberschutzsystems. Und diesen ist es insbesondere wichtig, global ein einheitliches Hinweisgeberschutzsystem zu implementieren, also meist in Form einer globalen Policy, weil, wie ich ja eben schon sagte, das Hinweisgeberschutzgesetz beruht ja auf der Richtlinie. Das heißt, es ist eigentlich europaweit umzusetzen. Dennoch hat jedes Land so seine Besonderheiten. Und deshalb ist es halt nun mal so, dass diese globale Policy oder die Regelungen in der globalen Policy nicht immer vollständig compliant mit den Vorgaben des deutschen Hinweisgeberschutzgesetzes sind und daher einer Anpassung bedürfen. Erschwerend kommt hinzu, dass, wie ich eben schon sagte, die Ausgestaltung der internen Meldestelle, das heißt das Wie, umfassend mitbestimmt ist. Das führt dazu, dass es halt nun mal auch Verhandlungen mit dem Betriebsrat zu Anpassungsdarf an der Policy kommen kann. Und wenn es den Arbeitgebern jetzt gerade an der Einheitlichkeit der Policy gelegen ist, raten wir insofern dazu, diese in einem ersten Schritt erstmal unverändert zu lassen und sich dann mit dem deutschen Betriebsrat in einem zweiten Schritt auf einen lokalen Annex zur Policy zu einigen, der also für Deutschland gilt, der die deutschen Besonderheiten im Hinblick auf das Gesetz umsetzt und auch das Verhandlungsergebnis mit dem Betriebsrat widerspiegelt.
Ja. Ich meine, das kennen wir ja schon. Ne? Also alle Gäste, die heute zuhören und zuschauen, die in einem globalen Konzern tätig sind, die kennen das Problem. Da kommt die Konzernspitze und sagt, wir hätten ganz gerne ein Rollout zum Thema XY, das bitte überall identisch. Da muss man als Berater, sowohl externe Berater als auch interne Berater, sagen, das ist very unlikely, dass das funktionieren wird. Das geht bei allen eigentlich selbst. Ausrollen von Outlook, da wird es von Land zu Land die unterschiedlichsten Regularien geben, weil schlicht und einfach das Ergebnis das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Betriebsrat ist. Ja. Keine große Überraschung. Aber natürlich eine Hürde, ne? Schade. Ich würde gerne ein bisschen in die Praxis gehen. Jetzt haben wir so die Rahmenbedingungen uns angehört. Vielen Dank, Isabel. Und jetzt würde ich gerne mal, was passiert denn eigentlich konkret? Oder was muss denn eigentlich konkret passieren? Jetzt unterstellen wir einfach mal, da kommt einer und meldet bei der Meldestelle ein Incident und nun muss gehandelt werden. Beatrice, kannst du uns da ein bisschen erhellen? Also wie muss die interne Meldestelle mit Hinweisen umgehen?
Sehr gerne. Zunächst von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle. Und nun sind wir an dem Punkt, die interne Meldestelle hat einen Hinweis bekommen. Wie geht's weiter? Wie schon in unserem letzten Employment Talk ausgeführt, ist die interne Meldestelle nicht für alle, sondern nur für bestimmte Meldungen zuständig. Im Einzelnen muss die interne Meldestelle Verstöße gegen EU-Recht bearbeiten. Verstöße gegen deutsches Recht muss sie nur dann bearbeiten, wenn es sich um Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten handelt. Und bei rein bußgeldbewährten Verstößen ist eine Bearbeitung jedoch nur dann zwingend, wenn die Meldung eine Ordnungswidrigkeit betrifft, die dem Schutz von Leben, Leib oder Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten oder von Arbeitnehmervertretungsorganen dient. Doch was heißt das jetzt eigentlich genau? Es kann sowohl für die interne Meldestelle als auch für Hinweisgeber im Einzelfall sehr schwierig sein, zu beurteilen, ob eine Meldung unter den Anwendungsbereich des Gesetzes fällt oder nicht. Einfach ist die Abgrenzung, wenn es sich um ganz offensichtliche Fälle handelt. Wenn sich ein Mitarbeiter zum Beispiel über den schlechten Kaffee im Betrieb beschwert oder darüber, dass der Mitarbeiterparkplatz immer schon besetzt ist, dann fällt das eindeutig nicht unter den Anwendungsbereich des Gesetzes. Es gibt jedoch auch zahlreiche Grenzfälle. So kann eine Beschwerde über das Verhalten eines Kollegen im Einzelfall durchaus auch einen Fall von Mobbing oder Belästigung betreffen. In solchen Fällen ist der internen Meldestelle stets zu raten, eingehende Hinweise zu bearbeiten und den Vorwürfen nachzugehen. Ein Hinweis sollte nur in ganz eindeutigen Fällen verworfen werden, also zum Beispiel bei der Beschwerde über den schlechten Kaffee. Die Meldestelle ist weiter dazu verpflichtet, die Identität des Hinweisgebers zu schützen. Dies gilt nicht, wenn es sich um eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Meldestelle durch den Hinweisgeber handelt. Also ein Mitarbeiter, der seinen unliebsamen Kollegen gegenüber der Meldestelle mit wissentlichen Falschangaben denunziert, unterfällt nicht dem Schutzbereich des Gesetzes. Auch hier kann aber im Einzelfall es sehr schwierig sein, abzuschätzen, wann ein solcher Missbrauchsfall vorliegt. Dies insbesondere, da ein Missbrauch auch nur dann vorliegt, wenn der Hinweisgeber vorsätzlich oder wenigstens groß fahrlässig handelt. Unser Rat ist daher auch dies betreffend: Solange eine missbräuchliche Nutzung nicht eindeutig nachgewiesen werden kann, sollte die Identität des Hinweisgebers durch die interne Meldestelle geschützt werden. Grundsätzlich muss die interne Meldestelle innerhalb von 3 Monaten nach der Eingangsbestätigung der Meldung eine Rückmeldung an den Hinweisgeber erteilen und diese Rückmeldung muss Informationen über geplante sowie bereits ergriffene Folgemaßnahmen enthalten. Zudem sind die Gründe für etwaige Folgemaßnahmen anzugeben. Hierzu gibt es jedoch eine für die Praxis sehr wichtige Ausnahme. Wenn Rechte Dritter einer Information an den Hinweisgeber entgegenstehen, kann die Rückmeldung unterbleiben. Doch was sind das jetzt für Fälle? Hat der Hinweisgeber zum Beispiel gemeldet, dass aus der Kasse des Unternehmens Gelder verschwinden und hat der Arbeitgeber daraufhin ermittelt, den Dieb ausfindig gemacht und diesen gekündigt, so muss der Arbeitgeber dem Hinweisgeber lediglich mitteilen, dass und welche Ermittlungen unternommen wurden und dass Maßnahmen gegen die Täter veranlasst wurden. Der Datenschutz, also das Persönlichkeitsrecht des Täters, steht jedoch einer Preisgabe seiner Identität gegenüber dem Hinweisgeber entgegen. Konkret heißt das, der Arbeitgeber muss und darf dem Hinweisgeber nicht sagen, wer der Dieb war und was mit diesem genau passiert ist. Die Mitteilungspflicht kann auch dann nicht erfüllt werden, wenn Ermittlungen noch andauern und eine Information an den Hinweisgeber, deren Erfolg gegebenenfalls sogar gefährden würde. In diesen Fällen genügt die Mitteilung, dass Ermittlungen eingeleitet wurden, jedoch noch andauern. Und zuletzt noch ein paar Worte zum Umgang mit anonymen Meldungen. Nach dem Gesetz besteht grundsätzlich keine Verpflichtung, dass die internen Meldekanäle so ausgestaltet werden, dass sie die Abgabe anonymer Meldungen ermöglichen. Ungeachtet dessen kann aber im Einzelfall für die Meldestelle die Pflicht bestehen, zumindest substanziierten anonymen Hinweisen nachzugehen, da dem Arbeitgeber sonst zivil- oder strafrechtliche Haftungsrisiken drohen können. Auch unabhängig hiervon haben Arbeitgeber grundsätzlich ein Interesse, ein etwaiges Fehlverhalten im Unternehmen aufzudecken, auch wenn der Hinweisgeber seine Identität auch gegenüber der Meldestelle nicht preisgeben möchte.
Vielen Dank, Beatrice. Jetzt wissen wir und auch jeder und jede Zuhörerinnen und Zuhörer unserer vorherigen Employment Talks weiß, es gibt da so einen Artikel 15 DSGVO, über den haben wir schon eine ganze Menge berichtet. Und wir Arbeitsrechtler haben natürlich immer große Sorge davon, dass der dann in den Kündigungsschutzprozessen oder wann auch immer eingebracht wird. Das führt bei den Mandanten immer zu ganz großer Verunsicherung, wenn man sagt, da kommt da plötzlich was und das wird jetzt aufwendig. Schutz des Hinweisgebers, Recht auf Anonymität. Katharina, wie passt das zusammen, wenn jetzt da jemand kommt und sagt, teilt mir doch mal alles mit, was ihr habt? Aber wir müssen gleichzeitig den Hinweisgeber schützen. Wie ist das Verhältnis zwischen Schutz und DSGVO?
Wie du sagst, führt der Artikel 15 in der Praxis leider nicht zu besonders viel Freude, auch weil nach wie vor bei Umfang und konkretem Inhalt des Anspruchs, also wie man den eigentlich wirklich rechtswirksam beantworten kann, viel Unsicherheit besteht, auch aufgrund unterschiedlicher Rechtsprechung. Und jetzt wird nochmal ein weiteres Spannungsfeld hinzugefügt mit dem Hinweisgeberschutzgesetz, weil in der Tat besteht ein gewisses Spannungsfeld eben zwischen diesem Vertraulichkeitsgebot einerseits, also der Pflicht unterm Hinweisgeberschutzgesetz, dass man die Identität der hinweisgebenden Person schützt und zwar nicht preisgibt und auch keine Informationen, die Rückschlüsse auf die Identität zulassen, preisgibt. Das heißt, man muss sie strikt vertraulich behandeln. Und dann andererseits nach dem datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch muss man die Quelle der Daten unter anderem mitteilen. Also wenn zum Beispiel die beschuldigte Person den Auskunftsanspruch geltend macht, müsste man ihr die Quelle der Daten, also die hinweisgebende Person, mitteilen. Und man muss Kopien herausgeben nach Artikel 15 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, man müsste zum Beispiel die Meldung als Kopie an die beschuldigte Person rausgeben. Und da sieht man eben ganz schön das Spannungsfeld, weil einerseits fordert Artikel 15 gerade, dass man diese Information teilt und andererseits verbieten eben Paragraphen 8 und 9 Hinweisgeberschutzgesetz, dass man die Identität rausgibt. Und da kommt das Spannungsfeld dann eben auch her, ist, dass Artikel 15 nicht im Hinweisgeberschutzgesetz als Ausnahme von diesem Vertraulichkeitsgebot normiert ist. Das heißt, wenn man ins Hinweisgeberschutzgesetz guckt, braucht man die Einwilligung der hinweisgebenden Person und der sonstigen in der Meldung genannten Personen, um die Identität im Auskunftsanspruch, wie unter der DSGVO verpflichtet, preisgeben zu können. Das heißt, das Spannungsfeld deutet jetzt erstmal darauf hin, dass man sich quasi aussuchen kann, wo man gegen welches Gesetz man verstoßen möchte. Das ist zum Glück nicht ganz so, weil eben diese widerstreitenden Interessen über eine Ausnahmeregelung im Bundesdatenschutzgesetz, und zwar den 29 Bundesdatenschutzgesetz, gelöst werden kann, jedenfalls teilweise. Nämlich, also danach besteht der Auskunftsanspruch nach Ansicht der Datenschutzbehörden insoweit nicht, nach dem Wortlaut gar nicht, wie die Informationen, die man preisgeben würde, nicht offenbart werden dürften, weil sie nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach geheim zu halten sind. Und da haben wir dann jetzt eben das Vertraulichkeitsgebot des Hinweisgeberschutzgesetzes, was da dann eben das explizit normiert. Interessierte Zuhörer und meine Kollegen wissen natürlich, dass es 2018 ein Urteil vom Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg gab, genau zu diesem Themenbereich. Deswegen auch das noch einmal kurz erwähnt. Das LAG hatte damals sich eben gerade mit einem Auskunftsanspruch in Bezug auf Hinweise Dritter in einem Meldekanal auseinandergesetzt und hat entschieden, dass grundsätzlich ein Anspruch auf Einsicht in die betreffende Fallakte besteht und nur dann ausnahmsweise nicht, wenn im Einzelfall, und das müsse man ganz konkret prüfen und darlegen und auch dem Anspruchsteller erklären, wenn im Einzelfall das Geheimhaltungsinteresse das Auskunftsinteresse überwiegt. Das heißt, man muss jedes Mal abwägen und das dokumentieren und mitteilen. Und das Argument des LAG Baden-Württemberg war aber damals, dass es eben gerade keine gesetzliche Vorschrift gibt, die die Geheimhaltung anordnet, sondern dass eben in den Meldestellen so nur vereinbart war. Und dass man es deswegen nicht pauschal verbieten könnte oder ausnehmen könnte, sondern man eben jedes Mal den Konflikt quasi entscheiden müsste. Das ist jetzt für die Zukunft eben gelöst, dadurch, dass es normiert ist, das Vertraulichkeitsgebot. Und deswegen man sich eben auf den 29 Bundesdatenschutzgesetz insoweit berufen kann. In der Praxis ist es wichtig, dass man die Ausnahme dokumentiert intern und auch jedes Mal wieder prüft, ob sie überhaupt Anwendung findet, weil, und da kommt jetzt in der Praxis das tatsächliche Problem oder Spannungsfeld, die Unsicherheit rein, das, was Beatrice eben erzählt oder erwähnt hatte, das Vertraulichkeitsgebot dient nämlich oder gilt dann nicht, wenn die Meldung vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Informationen gemeldet hat. Das heißt, dann gilt eben nicht nach Gesetz ein Vertraulichkeitsgebot und man muss beauskunften in diesem Fall nach Artikel 15 DSGVO. Das heißt, man muss jedes Mal wirklich gucken, ob man in so einem Fall drin ist oder nicht und intern eben dokumentieren, am besten mit unter Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten, wie man konkret im Einzelfall eben damit umgehen möchte, also in einer Richtlinie oder Handlungsanweisung, dass man sich schon vor dem konkreten Einzelfall die Gedanken gemacht hat und es dokumentiert hat.
Das ist ja, vielen Dank, Katharina. Ich finde das unglaublich spannend, was das auch für eine Auswirkung haben kann auf die Nutzung solcher Systeme. Denn auf der einen Seite ist der Hinweisgeber geschützt. Er ist aber nicht mehr geschützt, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig diese Auskunft erteilt oder falsche Auskunft erteilt. Das heißt, derjenige, was heißt denn eigentlich grob fahrlässig? Nur meistens ist der Otto-Normalverbraucher wahrscheinlich nicht. Das heißt, jeder hat eigentlich Sorge. Stimmt das? Also was gebe ich hier weiter? Und besteht das Risiko, dass mein Name danach als Denunziant oder als falscher Hinweisgeber im Unternehmen kursiert? Das Risiko ist da. Ich glaube, da sind die Unternehmen aufgerufen, eben durch solche internen Regularien irgendwie mehr Klarheit zu schaffen und bei grob fahrlässig wirklich ganz genau hinzuschauen. Grob fahrlässig ist eben nicht einfache Fahrlässigkeit oder ich habe es nicht so genau gesehen oder wie auch immer. Grob Fahrlässigkeit ist schon ein bisschen mehr nah am Vorsatz. So, und das, der Erfolg oder Misserfolg wird auch davon abhängen natürlich, wie das akzeptiert wird in der Belegschaft. Da kommen wir zur nächsten Frage, die ich dann wieder in Richtung Beatrice stellen würde. Akzeptanz. Es gibt ja die internen Meldestellen, es gibt auch externe Meldestellen. Grundsätzlich wird zunächst interne Meldestellen genutzt werden, um irgendwelche Hinweise zu geben. Und das Gesetz sieht auch eine Pflicht für die interne Meldestelle sogar vor, dass Anreize dafür zu schaffen sind, dass Hinweisgeber zunächst die interne Meldestelle nutzen und bevor sie an die externe gehen. Das kann im Übrigen auch durchaus im Interesse des Unternehmens sein. Haben wir da schon praktische Erfahrungen? Also könnte man sich als Unternehmen denn da ausdenken, solche Anreize zu schaffen?
Genau, das größte Problem ist zunächst, dass das Gesetz Unternehmen so ein bisschen alleine lässt, wie genau diese Anreize denn auszusehen haben. Was wir immer Arbeitgebern raten, ist in jedem Fall die interne Meldestelle sehr proaktiv im Unternehmen und sehr umfassend und ausführlich zu bewerben. Einfach, dass jeder sie kennt, dass jeder weiß, was sie tut und wann man sich an sie wenden kann und auch soll. Solche Werbung kann zum Beispiel über das Intranet oder per E-Mail geschehen, oder auf den üblichen anderen Meldekanälen, also Nachrichtenkanälen, die ein Unternehmen für solche Infos unterhält. Bei diesen Infos sollte klar und leicht zugänglich ausgeführt werden für die Arbeitnehmer, wie die Nutzung des internen Meldeverfahrens erfolgt. Also kann man da anrufen, soll man eine E-Mail schreiben oder wie genau erreiche ich die interne Meldestelle? Auch kann es helfen, Arbeitnehmer über den umfassenden Schutz von Hinweisgebern vor Repressalien zu informieren und hervorzuheben, dass die Identität des Hinweisgebers durch die Meldestelle grundsätzlich geheim gehalten wird. Zudem sollte die Schwelle zum Einreichen einer Meldung sehr niedrig gehalten werden, um diese eben so attraktiv wie möglich zu gestalten. Hierbei hilft es üblicherweise, ein ganz einfach zugängliches System zu installieren und dieses System auch so auszugestalten, dass Mitarbeiter eben auch anonym Meldungen machen können. Zu beachten ist allerdings, dass die Möglichkeit einer externen Meldung nach dem Gesetz durch alle Informationen über die internen Meldewege nicht beschränkt oder erschwert werden darf. Vielmehr muss die interne Meldestelle nach dem Gesetz ausdrücklich auch Informationen über externe Meldeverfahren bereitstellen. Hintergrund ist, dass dem Hinweisgeber ein Wahlrecht zwischen einer internen und einer externen Meldung zusteht. Das heißt, der Hinweisgeber muss nicht zuerst an die interne Meldestelle und nur wenn die ihm nicht helfen kann, kann er an die externe, sondern es steht dem Hinweisgeber völlig frei, ob er zunächst die interne oder die externe Meldestelle kontaktiert. Und um dieses Wahlrecht korrekt ausüben zu können und dem Hinweisgeber genug Informationen für seine Entscheidung zu geben, muss der Arbeitgeber auch klare und leicht zugängliche Informationen über die einschlägigen externen Meldewege bereitstellen. Und dabei sollte der Arbeitgeber zur Risikovermeidung auch den gleichen Kommunikationsweg nutzen, auf dem er die interne Meldestelle bewirbt.
Das macht Sinn. Vielen Dank dafür. So, nochmal einen Schritt zurück. Oder vielleicht nochmal der holistische Blick, wenn wir über die Meldesysteme und über Datenschutz sprechen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nun auch einfach mit der Situation konfrontiert. Sie wissen auch, da gibt es jetzt Meldesysteme und solche Meldesysteme sind in der heutigen Welt nicht mehr mit Papier und Stift, sondern in digitalisierter Form umgesetzt, sodass eigentlich jedem klar sein muss, da werden Daten gesammelt. Nicht nur, wenn ich eine Meldung mache, das heißt, wenn ich mich zu Wort melde und sage, da ist dies und jenes passiert, dann könnten Daten über mich gesammelt werden, könnten. Aber auch Meldungen über mich könnten dort drin stehen. Also wenn irgendein Kollege oder eine Kollegin mir nichts Gutes will, könnten auch falsche Meldungen drin stehen. Das ist ja eine ganz große Unsicherheit innerhalb der Belegschaft, zu der das führen kann. Daher nochmal so ein bisschen aus datenschutzrechtlicher Sicht, aber auch aus praktischer Sicht vielleicht ein bisschen, Katharina. Es werden wahrscheinlich Unmengen an Daten gesammelt, erhoben und auch weiterverarbeitet gegebenenfalls. Worauf ist datenschutzrechtlich insbesondere zu achten? Also was müssen Unternehmen wirklich im Blick haben, wenn sie solche Systeme implementieren?
Absolut richtig. Also der Begriff personenbezogenes Datum ist wahnsinnig weit gefasst, sodass selbst wenn nicht der Name konkret in einem Sachverhalt drinsteht, der gemeldet wird, sondern Rückschlüsse es erlauben, eben die Identität festzustellen, auch das wären dann schon personenbezogene Daten über die relevanten Personen. Also es sind nicht nur die hinweisgebende und die beschuldigte Person, sondern auch andere im Sachverhalt genannte oder eben daraus erschließbare Personen betroffen. All die Informationen, die da drin stecken, auch wenn es um ein geschäftliches Verhalten geht, sind alles personenbezogene Daten und fallen dementsprechend, wie du richtigerweise gesagt hast, unter Datenschutzrecht. Das heißt, die Unternehmen müssen sich an Datenschutz halten, wenn sie das Hinweisgeberschutzsystem aufsetzen, aber eben auch, wenn sie die Meldestellen unterhalten, wenn Meldungen reingehen und die Meldungen geprüft werden und auch wenn später weitere Schritte vorgenommen werden. Dabei ist ein Punkt ganz besonders wichtig und zu beachten, dass es erstmal vom ersten Verständnis her natürlich um normale personenbezogene Daten geht, also Name, Rollenbeschreibung, gewisses Verhalten. Aber je nachdem, was der Sachverhalt ist, kann es eben sein, dass auch besonders sensible personenbezogene Daten da enthalten sind, nämlich zum Beispiel Gesundheitsdaten oder Informationen, die auf die sexuelle Orientierung hindeuten, wenn es über irgendwelche unangemessenen Beziehungen zum Beispiel berichtet wird. Und diese Daten, genauso wie Informationen über Straftaten, sind besonders geschützt unter der Datenschutzgrundverordnung, sodass da nochmal eine besondere Aufmerksamkeit darauf hinzuweisen ist und man sich das auch wirklich klar machen muss, dass es jetzt eben nicht nur, meistens wahrscheinlich schon, aber eben nicht immer und nicht nur diese normalen personenbezogenen Daten sind. Das Hinweisgeberschutzgesetz selbst regelt nur sehr wenig zum Datenschutz. Nämlich zum einen hat es eine Pflicht zur Dokumentation und späteren Speicherung der Meldung. Das ist deswegen wichtig, weil gesetzlich eben vorgesehen ist, dass diese Meldung 3 Jahre mindestens gespeichert wird. Die Datenschutzbehörden haben in einem relativ alten Hinweis zu Whistleblowing gefordert, dass die Meldungen nach 2 Monaten gelöscht werden sollen. Das heißt, da ist jetzt schon mal ein sehr deutlich längerer Speicherdauer festgelegt. In der Praxis ist es relevant, nicht nur eben, dass man sich daran hält und die Speicherung ausführt, sondern datenschutzrechtlich ist das im Löschkonzept eben zu beinhalten, also dem Konzept, wonach sichergestellt wird, dass personenbezogene Daten rechtzeitig gelöscht werden. Und hier wäre das dann eben erst nach Ablauf dieser gesetzlichen Aufbewahrungspflicht. Und zum anderen ist es relevant im Rahmen von betroffenen Rechten, weil dieses ganze Hinweisgeberschutzsystem und diese ganzen neuen Prozesse müssen eben auch in anderen Prozessen berücksichtigt werden. Das Auskunftsrecht hatten wir eben schon. Es gibt noch viele weitere Datenschutzrechte unter der DSGVO für betroffene Personen. Zum Beispiel gibt es einen Anspruch auf Löschung ihrer Daten. Und auch da kann das Unternehmen jetzt natürlich diesen gesetzlichen die gesetzliche Aufbewahrungspflicht dagegen halten. Also man muss nicht löschen vor Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, nur weil die betroffene Person das beantragt hat. Dann regelt das Hinweisgeberschutzsystem-Gesetz eben noch das Vertraulichkeitsgebot. Das müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich glaube, ist das Augenmerk genug jetzt drauf hingewiesen worden. Der letzte Punkt, der geregelt ist im Hinweisgeberschutzsystem selber, im Gesetz selber, ist der Paragraph 10, der eine Erlaubnisnorm beinhaltet, allerdings nur für die Meldestelle und zwar nur für die Verarbeitung der Daten, hilfreicherweise auch für sensible Daten, aber nur für die Verarbeitung der Daten, soweit das für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Gesetz erforderlich ist. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, muss ganz normal geprüft werden nach der Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz, dass eine Rechtfertigungsgrundlage dafür besteht. Also, dass man die Daten nutzen darf, wie man das eben möchte für die Zwecke. Und da ist, so wie bisher auch bei eben so Aufklärung von Sachverhalten, Internal Investigations und solchen Themen, insbesondere die berechtigten Interessen unter Artikel 6 DSGVO relevant und eben die Geltendmachung und Verteidigung von Rechtsansprüchen unter dem Bundesdatenschutzgesetz. Und letzteres ist eben auch anwendbar auf sensible Daten, sodass auch da wieder dann eben verarbeitet werden kann. Aber man muss eben jedes Mal prüfen, ob man diesen Nutzungsfall, den man gerade vorhat, den Datenverarbeitungsvorgang, ob man eine Rechtsgrundlage dafür hat. Und davon, also zusätzlich zum Hinweisgeberschutzgesetz, ist eben auch die Datenschutzgrundverordnung anwendbar. Das heißt, auch im Hinblick auf die Hinweisgeberschutzsysteme sind eben insbesondere treffen ein Dokumentationspflichten. Man muss die Verarbeitungsvorgänge über die Meldestellen, in den Meldestellen und danach im Verarbeitungsverzeichnis dokumentiert haben. Dafür muss das Verarbeitungsverzeichnis jetzt eben einmal aktualisiert werden. Und in den Datenschutzhinweisen für die Mitarbeiter. Und auch da wieder das eben erwähnte Spannungsfeld hier jetzt nicht so ganz so stark oder nicht so ganz so relevant in der Praxis, aber auch da in den Datenschutzhinweisen ist auf die Quelle der Daten hinzuweisen. Da muss man aber ganz grundsätzlich in Datenschutzhinweisen nicht die Identität der Person offenbaren, dürfte man hier ja auch gar nicht, sondern eben allgemein auf das Hinweisgeberschutzsystem hinweisen und die Meldestellen, dass darüber eben, dass es eine Quelle von Daten sein kann. Und dann, wie du richtigerweise gesagt hast, wahrscheinlich werden wenige Systeme, wenn überhaupt, mit Papier und Stift eingeführt werden. Wann immer man eine Software, eine Webseite oder ein Tool nutzt, müssen eben auch bei diesem Tool Datenschutzhinweise zur Verfügung gestellt werden, und zwar mit einem Klick. Man muss prüfen, bevor man das Tool einführt, ob Cookies gesetzt werden, die nicht technisch notwendig sind zum Funktionieren dieses Tools. Weil wenn das der Fall ist, muss man Cookie-Hinweise zur Verfügung stellen und die allzeit beliebten Cookie-Banner, um die Einwilligung einzuholen, für eben Analyse-Tools, wer klickt wie oft irgendwo drauf, wie kann man das noch besser nutzerfreundlicher gestalten, etc. All diese interessanten und sinnvollen Analyse-Tools bedürfen eben der Einwilligung. Daran muss man eben dann achten, wenn man das Tool einführt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist beim Aufsetzen der Meldestellen, insbesondere eben also bei externen Meldestellen, muss man die Datenschutzrollen prüfen, damit man eben, wenn man externe einbindet, die richtigen Datenschutzklauseln abschließt. In der Regel sollte das eine Auftragsverarbeitung sein, sodass eben eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung, eine AVV, abzuschließen wäre. Aber auch darauf muss man eben achten, dass man daran denkt, dass die richtigen Datenschutzklauseln abgeschlossen sind. Dann wird teilweise, wenn man in die Literatur guckt, vertreten, dass zwingend immer eine Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen ist. Das kommt meines Erachtens aber auf den Einzelfall drauf an, also auf die einzelne Verarbeitung dann nachher eben, wenn man einer Meldung nachgeht und weitermacht. Nicht zwingend grundsätzlich schon beim Aufsetzen der Meldestellen, weil eine Datenschutzfolgenabschätzung ist nur dann durchzuführen, wenn ein voraussichtlich hohes Risiko droht für die Betroffenen. Und nicht jede Aufklärung oder eben eine Meldung als solche führt automatisch zu einem hohen Risiko bei den Betroffenen. Nur weil ein potenzielles Fehlverhalten aufgedeckt wird, führt ist das nicht immer automatisch verbunden mit einem hohen Risiko für die betroffenen Personen. Das Bundesarbeitsgericht hat das irgendwann mal so schön formuliert: Datenschutz ist kein Tatenschutz. Das heißt, alleine weil ein Fehlverhalten aufgeklärt werden soll durch die Meldestellen, führt das meines Erachtens nicht dazu, dass man eine Datenschutzfolgenabschätzung braucht. Das kann natürlich anders sein, wenn man ganz besonders hochtechnologisiertes, neues, tolles Tool nutzt, mit zum Beispiel Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also wann immer man solche neuen Technologien, ob man jetzt KI noch als neue Technologie bewerten kann, kann man sicherlich darüber streiten, aber dann sollte eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt werden. Aber im Grundsatz nicht für jedes, jedenfalls meines Erachtens. Ne? Und dann gibt es eben noch die technischen Maßnahmen, um die Daten zu schützen. Das hatte Isabel am Anfang ja mit den Zugriffsbeschränkungen zum Beispiel auch schon erwähnt. Noch ein wichtiger vorletzter Punkt ist, dass man die Verpflichtungserklärungen aktualisiert. Mitarbeiter sind zur Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung und zur Vertraulichkeit zu verpflichten, nach Ansicht der Datenschutzbehörden. Und diejenigen, die jetzt eben Zugriff haben auf die Daten in den Meldestellen, sollten nochmal aktualisiert darauf verpflichtet werden, unter besonderem Hinweis darauf, dass diese Daten besonders sensibel sind und ganz besonders vertraulich zu behandeln sind. Und dann zu guter Letzt sollte man sowohl bei der Einrichtung der Meldestellen den Datenschutzbeauftragten involvieren. Der hat kein Vetorecht, der hat kein Mitbestimmungsrecht, aber der sollte involviert werden, dass er eben über diesen wichtigen neuen Vorgang informiert ist. Und man sollte ihn auch involvieren, wann immer man dann eben bei den Meldungen in die detailliertere Aufklärung geht oder zum Beispiel eine Internal Investigation erforderlich werden sollte. Dann auch dann sollte der Datenschutzbeauftragte darüber informiert werden, damit er dann eben seinen Überwachungsfunktionen gerecht werden kann. Also viele Dinge, die in der Praxis zu berücksichtigen sind, aber auch schon in den bestehenden Prozessen eben vorhanden sein sollten. Es werden jetzt keine neuen Datenschutzpflichten eingeführt, sondern nur im bestehenden System sollten eben bestimmte Punkte jetzt auch umgesetzt werden, weil Daten verarbeitet werden.
Vielen herzlichen Dank, Katharina. Als Arbeitsrechtler zieht man ja innerlich immer so ein bisschen den Hut vor den Datenschutzrechtlern, wenn sie dann anfangen zu philosophieren. Auftragsdatenverarbeitung oder Datenschutzfolgenabschätzung ist jetzt nicht unser täglich Brot, aber hier kreuzen sich tatsächlich die Wege. Und ich glaube, was wir mitnehmen können, ist Einführung von Hinweisgeberdatenschutzsystemen, Meldesystemen etc. pp. Geht nur Hand in Hand. eben mit sehr, sehr enger datenschutzrechtlicher Begleitung, arbeitsrechtlicher Begleitung, was die Mitbestimmungsrechte angeht. Denn spätestens in den Verhandlungen mit dem Betriebsrat, wenn es eben um die Tools geht, wird der Betriebsrat sich sicherlich auch informieren. Und da muss man dann immer wieder abwägen, wie weit geht denn eigentlich das Mitbestimmungsrecht nach 87? Kann das, was der Betriebsrat alles so verlangt, was Datenschutz angeht, etc. pp., fällt das auch noch unter 87? Und da ist die Antwort nämlich tatsächlich manchmal nein. Darüber muss man dann nicht weiter reden. Aber dieses Spannungsverhältnis führt nicht selten zu extrem langen Verhandlungen mit dem Betriebsrat. Gut, Datenschutz haben wir, Arbeitsrecht haben wir, sowohl Theorie als auch Praxis. Ich würde gerne, bevor ich die Fragerunde abschließen wollte, und zwar nehme ich dem David Schmid noch so ein paar praktische Fragen zum Praktikablen, zu der Internal Investigation Frage. Nur noch mal ganz kurz als Ankündigung, habe ich mir gerade überlegt, Katharina, als du sagtest, AI und was es da schon alles gibt, sollten wir auch einen Employment Talk zu machen, finde ich. Ich glaube, das sehen wir bei Mandanten schon so häufig, Implementierung von AI-Tools, und auch wir als Kanzlei nutzen ja tatsächlich AI schon in unserem Tagesgeschäft mehr oder weniger. Ich finde, dazu sollten wir auch einen Employment Talk machen und jetzt hier an dieser Stelle ein bisschen Werbung. Der nächste oder übernächste, behaupte ich jetzt einfach mal, machen wir zu dem Thema. So, aber jetzt David, jetzt haben wir die arbeitsrechtlichen, datenschutzrechtlichen Aspekte uns genau angeschaut. Jetzt würde ich doch ganz gerne abschließend wissen, in der Praxis, wie läuft denn so eine Internal Investigations ganz konkret ab dem Zeitpunkt, ab dem eine Meldung eingegangen ist in das System? Wir haben vorhin mal so ganz kurz so 3 Monate gehört, da muss ich sagen, ich glaube, das klingt erstmal lang, ist vielleicht eher kürzer. Ich glaube, das hattest du schon mal im früheren Employment Talk erwähnt. Schieß los, wie genau läuft so eine?
Ja, also vielen Dank, Marc. Nach dem Werbeblock jetzt noch zu Investigations gut. Ich fände es auch super, wenn wir es im nächsten wieder Werbeblock, im nächsten Employment Talk schaffen, hier die Zuschauer zu unmuten. Ich glaube tatsächlich, es gibt das, was ankommt bei Ihnen an Meldungen, ist natürlich nicht das Gleiche, was bei uns ankommt an Meldungen. Bei uns landen die Sachen, die Sie erkannt haben, die sind riesig, die sind groß, da brauchen wir Hilfe. Das ist auch der Grund, warum wir immer so rumreiten auf den 3 Monaten. Also wir haben gehört, Beatrice hat es erklärt, 7 Tage Eingangsbestätigung und dann haben wir 3 Monate Zeit, um dem Hinweisgeber eine Rückmeldung zu geben. Das klingt lang, stimmt, ist es aber tatsächlich nicht. In der Praxis, wir sehen es ganz oft, es dauert erstmal eine gewisse Zeit, bis es erkannt wurde, worum geht es hier. Dann braucht es eine Weile, bis das in der Abteilung besprochen wurde, was nicht alles. Und dann irgendwann landet es bei uns. Und dann ist schon ein bisschen Zeitdruck und dann haben wir wirklich alle Hände voll zu tun, innerhalb der verbleibenden Zeit überhaupt mal zu erkennen, worum geht es und was ist das Thema. Muss man eine Rückmeldung geben? Kann man eine Rückmeldung geben? Wir haben schon von der Ausnahme gehört. Also wenn Mitteilungspflicht ist dann nicht erforderlich, wenn Ermittlungen eingeleitet werden und die wiederum betroffen wären durch die Mitteilung. Also für uns die 3 Monate sind kurz. Und deswegen, ich glaube, der wichtigste Punkt für Mandanten ist die richtige Triage. Das ist super spannend. Ich sehe es bei unterschiedlichen Mandanten unterschiedlich. Wir hatten jetzt gerade eben einen Fall, das ist letztlich auch auf einen Whistleblower zurückzuführen. Es gibt eine wirklich großflächig weltweit angelegte Bilanzmanipulation. Also wirklich ein super schwieriges und wichtiges Thema für die Mandantin. Und das fing an mit jemandem, der sich gemeldet hat, letztlich zu einem ganz anderen Punkt. Der wollte sprechen zu irgendwas und im Gespräch ist durchgeschieden, dass eigentlich der Punkt, um den es eigentlich geht, ist was ganz anderes, wie das, was ihn eigentlich umtreibt. Aber es hat er so, ja, am Rande auch noch erwähnt. Und dann geht es aber los. Wer ist bei der Meldestelle der Erste, der versteht, was der eigentliche Punkt ist und muss das aufarbeiten? Also das sind die, ich glaube, der Eingang der Meldung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, ist das jetzt eine Meldung, die ich eher weglegen muss oder ist es was, wo ich wirklich genauer hingucken muss, möglicherweise auch externe einschalten muss? Wie kann ich das plausibilisieren? Ist überhaupt so viel dran, dass ich dem nachgehen muss? Also dann kommen wieder die parallelen Pflichten der Gesellschaft, wann habe ich überhaupt die Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung? Gibt es ja auch, also klar, Verhältnismäßigkeit, stufenweises Vorgehen und so weiter. Aber dann sind wir irgendwann in dem Punkt, dass sie sagt, naja, da ist so viel dran, zumindest potenziell, dass ich dem nachgehen muss und da ist schon die Hälfte der 3 Monate abgelaufen wahrscheinlich. Und dann landet es bei uns, wir machen es zusammen und schauen uns das an, wie können wir noch plausibilisieren und dann muss man entscheiden, ist es ein Fall, den wir dem Hinweisgeber sagen dürfen, was inhaltlich passiert oder ist es was, wo wir sagen, das würde es eher schwieriger machen. Und ich, kleiner Spoiler bei dieser Bilanzmanipulation, in der Tat würde man jetzt nicht zurückgehen und dem Hinweisgeber sagen, das und das ist umfasst. Ist ohnehin ja eigentlich eine Praxisfrage, was genau ist dann die Meldung eigentlich? Also geht es dann darum, was er mir am Rande noch erzählt hat, oder ist es eigentlich nur sein eigenes Thema, was er hatte, was man wirklich abtrennen konnte in dem Fall? Also das ist der eine Fall. Der andere Fall, ich glaube auch praxisrelevant extrem, ist eine gute Dokumentation. Diese ganzen Schritte, die passieren, bis zu dem Punkt, dass sie es zurückmelden nach 3 Monaten, davor passiert da sehr viel. Und meistens ist es so, wenn das Thema groß ist und dann ist viel Aufregung im Unternehmen, da werden viele Leute involviert, Aufarbeitung, Externe und so weiter. Meistens geht ganz viel verloren von den Sachen, was man sich überlegt hat, warum man bestimmte Schritte unternommen hat, warum hat man keine Ahnung, von der Rückmeldung Abstand genommen oder warum hat man bestimmte Sachen aufgebaut oder nicht aufgebaut. Alles das bringt uns viel, wenn wir nachvollziehen können später noch, und wirklich 3 Monate klingt lang, aber über die ganze Zeit nachvollziehen können, wann ist was passiert, was gab es für Nachforschungsmaßnahmen, was wurde zur Plausibilisierung unternommen, eben auch für den Punkt, und wieder bei uns landen nur die Sachen, die eben groß sind. Grundsätzlich, Mitteilung wäre ja auch, der 18 sagt irgendwas von wegen Einstellung. Also wenn nichts dran ist, kann man natürlich auch nach 3 Monaten sagen, oh, haben wir uns angeguckt, ist nichts dran, müssen wir nicht weiterverfolgen. Auch das, Dokumentation. Wir hatten auch einen Fall, da sieht es lange danach aus, als wäre nichts dran. Und erst viel später erkennt man es besser, eben weil es komplexe, schwierige Sachen sind. Dann muss man irgendwann zurückgehen und sagen, warum war denn die Entscheidung damals trotzdem richtig, zu sagen, da ist nichts dran. Also wieder Dokumentation. Und dann ist der dritte wirklich praxisrelevante Punkt ist, wir sehen ganz oft, und wir hatten es vorhin gehört, muss man eine zentrale Stelle im Konzern einrichten oder gibt es unterschiedliche Stellen. Wir sehen ganz oft Fälle, wo sich Leute an Stellen wenden in unterschiedlichen Ecken des Konzerns. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn nirgends eine zentrale Stelle ist, die das koordiniert und wirklich versteht, die Hinweise sind ja alle, niemand formuliert das perfekt, jemand sagt, irgendwas bedrückt ihn, irgendwas treibt ihn um, der will irgendwas falsch, die meisten Leute haben auch nicht die perfekten Insights, niemand liefert Stapel Dokumente mit und sagt, hier ist schon der perfekte Beweis, sondern eher, die Leute sprechen was an. Und wenn das passiert in verschiedenen Ecken im Unternehmen, kann es sein, dass irgendwann sich ein Bild zusammenfügt, ganz viele kleine Mosaiksteinchen, und es muss aber jemand da sein, der versteht, die gehören zusammen, die treffen alle den gleichen Kern eigentlich. Und wenn man, so was in diesem Fall, wenn man das irgendwann nimmt und als Externer drauf guckt und sagt, ich habe die Meldung aus März von hier und habe ich im Juli hier eine und dann habe ich nochmal eine aus Oktober und die sind alle so ein bisschen beieinander, aber nicht so richtig, und man legt es nebeneinander, dann sieht man, was das eigentliche Problem ist. Und das in der internen Koordination sicherzustellen, ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, wenn man keine zentrale Meldestelle hat. Also Fingerspitzengefühl, gute Dokumentation, Fingerspitzengefühl und eine gute Person, die dran sitzt, die ein bisschen Erfahrung hat mit so Meldungen und eine gute Triage machen kann. Ich glaube, das sind die drei absoluten Kernpunkte aus der Praxis.
Vielleicht da nochmal ganz kurz bei der Dokumentation. Muss man immer den Auskunftsanspruch auch dann eben im Kopf behalten, dass es sein kann, dass in einem weiteren Gerichtsverfahren, und dazu habe ich gestern zum Beispiel erst in einer ganz anderen Sache mit Beatrice telefoniert, dass eben der Auskunftsanspruch missbraucht wird, um an Dokumente und Informationen ranzukommen. Und je mehr Dokumente und Dokumentation man hat, desto mehr muss man potenziell auch gegebenenfalls rausgeben. Wobei auch da wieder umstritten ist, ob man das wirklich muss unter der DSGVO, aber immer so ein bisschen mit jedenfalls im hinteren Bewusstsein haben, dass man mit Vorsicht da dann eben hinreichend und gut dokumentiert, aber eben nichts dokumentiert, was einem nachher groß auf die Füße fallen könnte, wenn man es rausgeben müsste.
Ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt, weil eben dieser 15 DSGVO ja auch dann ganz gerne in komplett anderen Themen, anderen Verhandlungen als Druckmittel genutzt werden kann. Und da ist es natürlich nicht so schön, wenn man als Unternehmen eben weiß, es ist in der Tat ein Druckmittel. Also wenn wir da alles rausgeben müssten, das wäre nicht so schön.
Rock and Hard Place ist immer nie so ganz leicht. Beides zu erfüllen ist schwierig. Auf der anderen Seite als Geschäftsführer später dazustehen und sagen, du hättest eine Pflicht gehabt, irgendeinen wirklich schwierigen Fall aufzuklären, du hast es nicht gemacht, das kann auch unangenehm sein.
Ja. Absolut. Deswegen, also es geht ja gar nicht darum, nicht zu dokumentieren, sondern nur, dass man das richtige Mittelmaß in der Praxis findet.
Ja. Gut, damit wären wir tatsächlich einen kleinen Moment vor der Zeit zum Abschluss gekommen schon. David, ich werde nochmal finde ich eine interessante Idee. Irgendwie so nochmal einen Call aufsetzen oder einen Common Talk mit unmuted Guests, wo wir dann auch wirklich mal in eine Diskussion einsteigen können. Das fände ich auch extrem spannend. Vielleicht gucken wir mal, ob wir die technischen Voraussetzungen dafür haben. Man müsste ja eigentlich funktionieren, dass wir das auch mal angehen können. So, was haben wir heute gelernt? Ich glaube, wir haben eine ganze Menge aus datenschutzrechtlicher, arbeitsrechtlicher und eben aus zivilrechtlicher Compliance-Sicht lernen können zur Einführung von Hinweisgebersystemen. Ich hoffe, Sie konnten auch ein bisschen was mitnehmen für Ihre alltägliche Praxis. Wie gesagt, wenn Sie noch Detailfragen haben, melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. Wenn Sie die Kontakte haben, Sie sollten sie eigentlich haben von uns. Wenn nicht, dann findet man sie bei Google oder bei lnovery.com. Wir wünschen Ihnen einen wundervollen weiteren Tag, einen schönen Nachmittag, vielleicht auch einen kleinen Moment in der späteren Mittagspause in der Sonne. Bleiben Sie gesund und wir hören uns dann beim nächsten oder übernächsten Mal zum Thema AI. Ich hoffe, ich kann mein Versprechen halten und wenn nicht, dann zu einem ganz sicher auch sehr spannenden Thema. Bleiben Sie gesund, vielen herzlichen Dank. Bis dahin, tschüss.
Tschüss. Ja.